Am Anfang möchte ich euch eine kleine Geschichte vorlesen. Das heißt, kannst es jetzt machen, wie du möchtest, die Augen schließen, offen lassen, aber einfach mal kurz zuhören. Den ganzen Tag hatte sie sich dicht an ihre Schwester geklammert und beide hatten gebetet, dass man sie nun nicht getrennt verkaufte. Sie wussten nicht, wie sie das verhindern sollten und beruhigten sich gegenseitig immer wieder damit, dass sie einander schworen, die andere niemals zu vergessen. Immer wieder waren Menschen an ihrem Pferch vorbeigegangen, hatten mit dem Herrn gesprochen und hin und wieder wurde ein junger Mann herausgeholt. Niemand kehrte zurück und von den Frauen war noch keine einzige weggebracht worden. Erst gegen Abend trennte man eine Mutter von ihrer Tochter in Ebrus Alter. Das Mädchen kam nicht wieder zurück und die Klageschreie der Mutter wurden schließlich mit derben Schlägen unterbrochen. Seither bebte Ebru und Lissitis Arm nicht mehr los. Nun war die Dunkelheit bereits über ihn hereingebrochen. Ebru hatte Hunger und Durst, wagte aber nicht, nach Essen zu fragen. Die Menschenmassen wurden dichter, seitdem die starke Hitze nachgelassen hatte. Fackeln erhellten den Markt. Der Stimmenlärm hatte zugenommen und Männer auf kleinen Holztribünen lockten wie Marktschreier Kunden an. Stell dir vor, du lebst zur Zeit des Römischen Reichs. Stell dir vor, du wärst ein Sklave zur Zeit des Römischen Reichs. Als Sklave im Römischen Reich hattest du die Gemeinsamkeit, Sklave zu sein, mit ungefähr 2/3 der Bevölkerung oder sogar noch mehr. Deine Stellung als Mensch war die gleichgesetzt mit einem Gegenstand. Du wurdest behandelt wie eine Sache. Du hattest die gleiche Stellung wie ein Nutzvieh, wie ein Ochse, der dem Bauer den Acker bereit macht. Aristoteles hat zu der Zeit ungefähr sowas gesagt wie: Ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, genauso wie ein Werkzeug ein unbelebter Sklave ist. Als Sklave warst du Eigentum von deinem Herrn. Du warst eine Sache, die dein Herr besessen hat. Du hattest keine Rechte und du bist der Willkür deines Herrn unterlegen. Dein Herr hatte die Möglichkeiten und das Recht, mit dir umzugehen, wie er wollte. Er konnte dich belohnen und er konnte dich bestrafen. Er konnte, ohne jemanden danach zu fragen, die Todesstrafe über dich verhängen und selbst über dir ausführen. Wenn dein Herr dir was angetan hat, dann konntest du es nicht anzeigen. Es war das Recht des Herrn. Wenn aber jemandem, einem Sklaven eines Herrn etwas angetan hat und dieser Herr hat es angezeigt, dann galt die Anzeige auf Sachbeschädigung. Wenn du gut behandelt wurdest als Sklave, dann war das in der Regel nicht aufgrund deiner Menschenwürde, denn die wurde dir nicht anerkannt, sondern es war zum Eigennutz des Herrn, weil er genauso wie er sein Nutzvieh gut behandelt hat, damit es ihm einen reichen Ertrag bringt, auch dich gut behandelt, damit du die Arbeit tun kannst, die du tun sollst. Man muss dazu sagen, nicht alle Sklaven wurden misshandelt, nicht alle Sklaven hatten schreckliche Herren, die willkürlich mit ihnen umgingen. Es gab auch Sklaven, gerade so in Hausfamilien, die gut behandelt wurden, die zwar nicht die gleiche Stellung hatten, die schon noch als Gegenstand oder Sache angesehen wurden, weil so war es nun mal damals einfach, aber die schon auch ein einigermaßen angenehmes Leben haben konnten. Als Sklave konntest du viele Berufe auch ausüben. Du konntest Handwerker sein, du konntest ein Hausdiener sein, aber vielleicht warst du auch gebildet und du warst Arzt und du warst Lehrer oder du warst ein Dichter oder Vermögensberater. Also du konntest als sehr viele Berufe ausüben als Sklave. Die Sklavenschicht war die Arbeiterschicht der damaligen Zeit. Sie stellten den Arbeiterstand dar. Und Sklaverei war was Normales. Damals hat niemand von einem Sklavenproblem gesprochen, weil keiner auf die Idee kam, es könnte ein Problem sein. Es gab die Sklaven, es gab die Herren und so war es einfach. Man kannte es nur so. Und genau in diese Situation spricht Paulus an die Epheser, an die Sklaven in Ephesus und später auch an die Herren dieser Sklaven. Und wir lesen heute in Epheser 6, Vers 5 bis 10, und da steht: Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Und ihr Herren, behandelt eure Sklaven nach denselben Grundsätzen. Versucht nicht, sie mit Drohungen einzuschüchtern. Denkt daran, dass es einen gibt, der sowohl ihr Herr ist als auch euer Herr. Er ist im Himmel und er urteilt nicht parteiisch. Also Paulus schreibt an die Sklaven und an die Herren in Ephesus. Und wir haben ja so oft gehört in letzter Zeit, wir sind Ephesus. Jetzt würde mich mal interessieren, wie viele Sklaven sind heute Morgen hier? Keiner. Und wie viele Herren sind heute Morgen hier? Auch keiner, das habe ich mir schon gedacht. Also betrifft es uns ja eigentlich gar nicht. Vielleicht nicht ganz. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, in welche Richtung das jetzt heute Morgen geht. Wir haben hier zwar keine Sklaven und Herren mehr, aber wir haben gehört, die Sklaven waren die normale Arbeiterschicht. Die Sklaven damals könnte man vielleicht vergleichen mit den Angestellten oder mit den Lohnarbeitern, die es heute gibt in unserer Zeit, genauso wie die Herren damals die heutigen Chefs und die heutigen Arbeitgeber sind. Und so können wir uns leider nicht aus dieser Stelle rausnehmen und sagen, naja, Sklavenherren erledigt, können wir drüber weg, sondern wir nehmen Paulus' Worte heute für uns und sagen, ich als Arbeitnehmer und ich als Arbeitgeber werde hier angesprochen. Naja, und was spricht er da zu uns? Zu den Arbeitnehmern sagt er: Dien mit ehrerbietigem Respekt, mit Hingabe und Bereitwilligkeit, und die Arbeitgeber sollen sich den Arbeitnehmern gegenüber so verhalten, wie sie es selbst gerne hätte. Sie sollen ihnen nicht drohen und sie sollen nicht auf ihre Angestellten herabschauen. Eigentlich ganz einfach, oder? Also kann ich ja jetzt eigentlich die Bühne wieder verlassen, weil jetzt wissen wir ja, was zu tun ist und jetzt können wir es ja auch machen. Aber ich glaube, so leicht ist es nicht. Wenn ich jetzt nochmal die Frage stelle, wer ist denn Arbeitnehmer heute Morgen? Okay, und wer ist ein Chef oder Arbeitgeber? Wer ist Student? Upsa. Ah, ihr lieben Studenten, nicht, dass ihr denkt, für euch gilt es gar nicht. Ihr habt auch Dozenten, also nehmt euch da bitte rein. Vielleicht habt ihr auch einen Nebenjob oder so. Also auch ihr Studenten könnt es anwenden auf eure Zeit in der Uni. Und alle, die ich jetzt vielleicht vergessen habe, ihr seid klug, ich weiß das, ihr dürft euch da richtig einordnen. Manche können sich auch in beides einordnen, weil sie einerseits Arbeitnehmer sind und andererseits Arbeitgeber. Also, ich vertraue euch, ihr schafft es, das weiß ich. Also mir persönlich fällt das Ganze mit dem ehrerbietigen Respekt, mit der vollen Hingabe und der Bereitwilligkeit meinem Arbeitgeber gegenüber in der Regel gar nicht so leicht. Wer mit mir schon mal in der Minigruppe war oder das Glück teilt, wie die Lara, mit mir in der Minigruppe zu sein, schon seit langem, weiß, dass es meine Baustelle Nummer eins ist, oder wenn man es heilig sagen möchte, mein Heiligungsstandpunkt, mein Heiligungstrainingslager Nummer eins ist mein Arbeitsplatz, weil das der Ort ist, wo tatsächlich das Schlimmste aus mir rauskommt, wo tatsächlich meine größte Ungeduld in mir drin ist, mein größtes Nichtwohlwollen, mein größtes Auflehnen gegen Unterordnung erlebe ich an meinem Arbeitsplatz. Und vielleicht geht's dir ja manchmal ähnlich. Also ich habe tatsächlich sogar noch einen recht wohlwollenden Chef. Ich verstehe mich ganz gut mit dem. Wir haben eigentlich ein sehr gutes Verhältnis. Trotzdem sind wir unterschiedlich Und unsere Unterschiedlichkeiten machen es uns oft so schwer. Wir arbeiten Hand in Hand. Wir sind nicht mal einen ganzen Tag in einem Raum. Aber er arbeitet mir zu und ich arbeite ihm zu. Und wir tun es auf unterschiedliche Art und Weise. Und wir haben unterschiedliche Vorstellungen von dem, wie der andere seine Arbeit richtig machen sollte. Und das lässt uns oft aneinander knallen. Und vielleicht geht's dir ja wie mir, dass du sagst, na ja, okay, wir haben zwar schon immer wieder mal Schwierigkeiten, Meinungsverschiedenheiten, aber verstehen uns ganz gut, aber vielleicht bist du auch hier und schon allein menschlich kannst du dich mit deinem Chef nicht verstehen. Schon da klappt es nicht. Selbst wenn man die Arbeit vorne weglässt, hast du keine Sympathien für diesen Mensch vielleicht. Und ich glaube, dass er zu allen von uns spricht, sowohl zu denen, die ein sehr gutes Verhältnis zu ihrem Arbeitgeber haben, zu ihrem Vorgesetzten, als auch zu denen, die ein sehr schwieriges Verhältnis haben. Weil wenn wir uns erinnern, an wen Paulus hier geschrieben hat, dann vermute ich, dass die Sklaven damals zu einem Großteil in einer viel krasseren Situation waren, als wir das heute an unserem Arbeitsplatz sind, selbst wenn wir ein sehr schlechtes Verhältnis zu unserem Chef haben. Und auch zu diesen Sklaven sagt eben Paulus das, also müssen auch wir uns das anhören und prüfen, inwiefern das für uns gilt. Aber wie gesagt, also die Punkte, die ich vorhin mal kurz schon vorgelesen habe, ich finde die sehr, 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 sehr schwer umzusetzen. Und ich kann sagen, ich fühle mich unfähig, die umzusetzen. Wenn ich vor meinem Chef stehe und er hat einfach eine komplett andere Meinung als ich, dann fühle ich mich absolut unfähig, meine eigene Meinung runterzuschlucken. Es fällt mir extrem schwer. Und deshalb möchte ich auch, bevor wir jetzt weitergehen und lauter To-Dos durchgehen, wie wir uns richtig verhalten können, woanders hin abbiegen. Was mir nämlich aufgefallen ist, ist in diesem Bibeltext, in diesen ersten 5 Versen, in den ersten vier Versen, wo zu den Sklaven gesprochen wird, entdecken wir 4-mal Christus und den Herrn. Sprich, in jedem Vers, wo Paulus zu den Sklaven was sagt, erwähnt er auch Christus und den Herrn. Diese Bibelstelle ist sehr, sehr Christus-zentriert. Und deshalb möchten auch wir uns auf Christus zentrieren, möchten wir auf Jesus schauen. Und das soll das Erste sein, bevor wir überhaupt weitergehen in diesem Thema. Genau. Ich möchte mit euch noch eine andere Bibelstelle anschauen. In Philipper 2, 6 bis 8 steht: Er, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Das heißt, wenn wir auf Jesus schauen, dann sehen wir Gott, den Sohn, der über allem erhaben ist, der herrscht im Himmel, der in sich zufrieden ist, der niemand anderes braucht, der immer Recht hat, der auch weiß, dass er Recht hat. Und wir sehen ihn und er macht sich klein, er kommt herab, er wird Mensch, er erniedrigt sich selbst, um Diener zu werden, um unser aller Diener zu werden. Er, der eigentlich der Herrscher ist, kommt als Diener und ist gehorsam, und zwar gehorsam bis zu Tod, um uns zu retten, uns, die wir gar nichts von ihm wissen wollen. Er wird für uns ein Diener, die wir seinen Dienst überhaupt gar nicht annehmen wollen und wollten. Er kommt, macht sich klein und er liebt uns. Er kommt mit Liebe, obwohl er erstmal überhaupt gar nichts davon hat. Er schaut auf uns aus Liebe und macht sich klein. Und wenn ich das verstanden habe, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er den Tod freiwillig auf sich genommen hat, als ich noch rebellisch gegen ihn war, als ich noch nichts von ihm wissen wollte, als es mich überhaupt gar nicht interessiert hat, wenn ich das verstanden habe, welche Liebe mir da begegnet ist, welche Gnade mir da begegnet ist, dann muss mich das erstmal erschüttern. Und ich bete oft drum, dass ich diese Gnade und dass ich diese Liebe, die Jesus mir entgegenbringt, dass ich die tiefer verstehe, weil Mir geht es oft so, dass ich das im Kopf weiß. Ja, Jesus ist für mich gestorben und hat alles für mich aufgegeben und deshalb habe ich jetzt ewiges Leben. Aber wenn ich es wirklich verstehe, dann sage ich das nicht in diesem Tonfall. Wenn ich das wirklich verstehe, dann macht es was mit mir, dann ergreift mich das und ich bitte Gott, dass er in meinem ganzen Leben, dass mein ganzes Leben darauf verwendet wird, diese Wahrheit tiefer zu verstehen. Und aus diesem Wissen heraus kann ich dann wiederum meinen Platz in der Gesellschaft, in der Welt einnehmen. Wenn das mein Background ist, wenn das mein Wissen ist, hey, aus Gnade habe ich alles geschenkt bekommen, dann kann ich anfangen, andere zu lieben, ohne dass ich eine Gegenleistung erwarte. Dann kann ich sagen, hey, mir wurde so viel vergeben, so viel kann niemals jemand gegen mich sündigen, also möchte ich alles vergeben, also möchte ich die anderen lieben. Und jetzt mit diesem Hintergrund, dass Jesus alles für mich gegeben hat, möchte ich die Bibelstelle nochmal neu anschauen mit euch. Was heißt es ganz praktisch für mich als Arbeitnehmer, wenn Paulus sagt, arbeite mit voller Hingabe? Er sagt, wir sollen mit voller Hingabe arbeiten, als ob wir es für Christus selbst tun würden, als ob wir es für Jesus tun würden. Jesus befähigt uns letztlich, die Arbeit zu tun, so wie es ihm gefällt. Und wir sollen für unseren Chef arbeiten, nicht so, ich mache jetzt meine Arbeit und ich erfülle die jetzt voller, wie war das, Hingabe, als ob ich es für Jesus tun würde, weil dann muss ich nicht diesen Chef, Depp, wie auch immer man ihn in diesem Moment nennt, vor Augen haben, sondern ich denke mir einfach, das wäre für Jesus und dann mache ich es ja richtig. Nee, so war es nicht gedacht. Wir sollen unsere Arbeit voller Hingabe tun für unseren Chef, als ob wir es für Jesus tun würden. Das macht einen Unterschied. Ob du dir denkst, okay, Chef, grenzen wir aus, grüne Box sehe ich jetzt nicht, ich mache es einfach für Jesus. Oder ob du sagst, nee, ich mache es für diesen Chef, der mir nicht immer wohlgesonnen ist, der andere Meinung ist, der anders denkt als ich, der anders tickt als ich. Und ich tue es für Jesus. Denn Jesus selbst hat sich für mich hingegeben. Deshalb will ich mich jetzt anderen hingeben. Das heißt, ganz praktisch, vielleicht bist du jemand, der berät oft Leute, dann berate deine Kunden oder wer auch immer es ist so, als hätte Jesus selbst dich darum gebeten, sie zu beraten. Und ich glaube, ich gehe davon aus, dass ihr, die ihr Jesus kennt, Jesus liebt und ich glaube, dass wenn er euch um was bittet, dass ihr es gerne tut. Und ich glaube, das ist auch die Voraussetzung, die Paulus hier hat, dass wir gerne Dinge tun, um die Jesus uns bittet. Und er sagt jetzt, wenn du jemanden berätst, dann berate ihn so, als hätte Jesus persönlich dich gebeten. Tu das für deinen Chef. Oder wenn du einen Bericht schreibst, dann schreibe den Bericht so, als hätte Jesus selbst dich gebeten, diesen Bericht zu schreiben. Du weißt, auch Jesus weiß, wie die Situation wirklich war. Und er sieht auch, ob du da jetzt einfach irgendwas hingeschrieben hast, damit da was dort steht, damit du was abgeben kannst. Nee, mit Hingabe heißt, ich schreibe diesen Bericht und zwar so, dass es wirklich gewissenhaft und ordentlich ist. So, dass es dem entspricht, was mein Chef auch von mir erwartet. Oder vielleicht bist du in irgendeiner Form der Behandlung tätig, du hast vielleicht Patienten oder du hast Klienten oder sonst Kunden, was auch immer man haben kann. Behandel deine Kunden, Patienten, Klienten so, als hätte Jesus selbst dich gebeten, jetzt mit ihnen diese Zeit zu verbringen und ihnen das tun, was deine Aufgabe in deinem Job ist. Tu deine Arbeit, tu deine Aufgabe mit Hingabe. Dann sagt Paulus weiter, erledige deine Aufgaben bereitwillig. Also mir geht's oft so, ich mache gerade irgendwas, wahrscheinlich auch relativ bereitwillig und dann kommt mein Chef und sagt irgendwas anderes, das ich tun soll. Und mein erstes Gefühl ist meistens so, als hätte ich nichts Wichtigeres zu tun. Jetzt kommt der, ich bin doch hier gerade an was. Ja, das ist vielleicht nicht die bereitwilligste Einstellung, was für seinen Chef zu tun. Tu deine Aufgaben, oh, ich muss mal hier weiterklicken. Ha, danke. Tu deine Aufgaben wirklich aus eigenem Antrieb. Lass dich nicht lang bitten von deinem Chef. Du hast ja schon Aufgaben, die du tun sollst. Die kannst du dann auch erledigen. Tu das für deinen Chef, weil Jesus hat seine Aufgabe bereitwillig erfüllt, dich zu retten. Jesus' Job Description, als er auf die Erde kam, war: Mach dich zum Diener, geh ans Kreuz, damit die, die nichts von dir wissen wollen, gerettet werden. Und er hat seinen Auftrag ausgefüllt. Und deshalb solltest du jetzt auf der Arbeit auch deinen Auftrag ausfüllen, weil du gesehen hast, Jesus hat es getan, ich will es auch tun, er ist mein Vorbild. Vielleicht weißt du nicht so recht, was deine Aufgaben sind. Ich fand es ganz interessant, jetzt diese Woche mal in meinen Arbeitsvertrag wieder reinzuschauen. Und da steht tatsächlich drin, ich soll meine Aufgaben gewissenhaft erfüllen. Ich soll den Weisungen des Arbeitgebers Folge leisten. Oh, der schon wieder. Arbeitszeiten einhalten. Ich soll Arbeitsmaterialien nur zu Arbeitszwecken verwenden. Das ist Teil meiner Aufgaben und Pflichten als Arbeitnehmer. Das heißt, wenn du dich jetzt gerade fragst, naja, was sind denn jetzt überhaupt meine Aufgaben, was sind meine Pflichten und wie soll ich die bereitwillig erfüllen, wenn ich gar nicht weiß, was ich tun soll, dann ist vielleicht ein Punkt, einfach mal so spaßeshalber wieder in den Arbeitsvertrag reinzuschauen, zu schauen, was wird denn überhaupt von mir erwartet? Was wird von dir als Student erwartet? Tatsächlich, wenn du an der Uni studierst, an der Hochschule, dann wird erwartet, dass du, das durch Steuergelder finanziert, dass du dieses Studium auch wirklich ernst nimmst, lernst auf Prüfungen, deine Hausarbeiten abgibst. Das ist tatsächlich was von dir erwartet wird. Das ist deine Aufgabe. Und da sagt Jesus, hey, ich kam, um bis in den Tod zu gehen. Auch du solltest diese kleinen Aufgaben, die dir aufgetragen sind, bereitwillig erfüllen. Aber was finde ich am deutlichsten, der heftigste Punkt bei Paulus ist, zumindest für mich ist das der heftigste Punkt, ist respektiere und ehre deinen Chef. Ich finde es oftmals sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, wenn wir uns auf einer persönlichen Ebene treffen, kein Problem. Aber wenn man sich im Arbeitskontext trifft, dann ist es manchmal schon ein Problem. Vielleicht hast du das Gefühl, dein Chef hat eigentlich gar keine Führungsqualitäten. Der ist zwar ein super Genie in dem, was er tut und macht es richtig gut, aber gleichzeitig ist es doch auch seine Aufgabe, dich gut anzuleiten, dir die Aufträge richtig zu geben. Und du hast so das Gefühl, das könnte ich doch eigentlich besser. Eigentlich wäre ich mein besserer Chef. Und in dem Moment, wo das passiert und ich das nicht runterhalte, stelle ich mich über meinen Chef. Das kann nämlich zur Folge haben, dass ich ihm sage, wie er es besser machen soll. Und dass ich sage, nee, so mache ich das aber nicht, weil wenn sie ein richtiger Chef wären, dann würde man das so und so machen. Das hat vielleicht zur Folge, dass du ihn nicht mehr ernst nimmst, wenn er dir was sagt. Und genau das spricht eigentlich gegen das, was Paulus sagt. Wir sollen unsere Chefs, wir sollen unsere Vorgesetzten respektieren und ehren, denn sie repräsentieren Jesu Autorität an deinem Arbeitsplatz. Wir finden in der Bibel, dass in Römer steht, dass wir uns den staatlichen Gewalten unterordnen sollen, denn sie sind von Gott eingesetzt. Wir hören in den Prophetenbüchern, dass zu Israel gesagt wird, es gibt keinen Herrscher, der auf der Welt eingesetzt wurde, der nicht von Gott dorthin gestellt wurde, egal ob der jetzt toll ist oder ob der schlecht ist. Und erstmal müssen wir uns ihm unterordnen. Das sagt die Bibel, das ist was, das sollen wir tun. Wir sollen uns denen, die uns vorangesetzt sind, unterordnen und sie respektieren. Und wenn wir das tun, dann geben wir durch unsere Unterordnung Gott Ehre, weil wir tun, was er von uns möchte. Ich möchte hier einen kurzen Einschub bringen. Ja, es gibt Missbrauch, es gibt staatlichen Missbrauch, es gibt Mobbing und alles Mögliche auf dem Arbeitsplatz. Wir sollen Gott zuerst gehorchen, bevor wir Menschen gehorchen. Das heißt, wenn sich jemand krass gegen das stellt, was Gott sagt und es deinem Glauben widerspricht, hier mitzugehen, dann sollst du Gott mehr gehorchen als deinem Arbeitgeber. Aber ich glaube, im Arbeitsalltag kommen wir recht selten an den Punkt, dass wir sagen, das ist jetzt aber absolut nicht mehr mit meinem Glauben vereinbar. Da muss ich mir überlegen, ob ich jetzt den Arbeitsplatz verlasse. Im Allgemeinen und im Großen und Ganzen gilt, ordne dich unter deinen Vorgesetzten, egal ob er seine Aufgabe gut oder schlecht macht. Du ehrst Gott, wenn du dich ihm unterordnest, deinem Arbeitgeber. Das heißt ganz praktisch zum Beispiel, ich respektiere meinen Chef nicht, wenn ich seine Fehler mit meinen Kolleginnen und Kollegen breittrete. Hast du es wieder mitgekriegt? Weißt du, was er heute Morgen gemacht hat? Unglaublich! Also ich kenne das und ich muss mich oft am Riemen reißen, das nicht zu machen. Heute Morgen wieder, das glaubst du nicht, weil XY da und hat. Das machst du auch nicht, du respektierst deinen Chef nicht, indem du über ihn motzt. Mensch, der kriegt ja gar nichts auf die Reihe. Der hat echt keine Ahnung vom Tuten und Blasen und überhaupt. Also ich rede nicht nur aus meinem Leben. Lieber Chef, wenn du diese Predigt anhörst, du weißt, ich mag sie gerne. Nee, aber so respektieren wir unsere Chefs nicht. Nicht, indem wir gegen sie gehen, nicht, indem wir ihnen die Fehler vorhalten und auch nicht, indem wir ihnen sagen, ich habe recht gehabt, habe ich es doch gesagt, ich wusste es besser. Und der große Gewinn an dem Ganzen ist, wir werden Jesus ähnlicher, wenn wir uns unseren Chefs respektvoll unterordnen. Denn Jesus selbst hat sich untergeordnet. Jesus selbst hat sich als Sohn seinen Eltern untergeordnet, obwohl er Gott ist. Jesus selbst hat sich als Staatsbürger untergeordnet, er hat Steuern gezahlt. Und Jesus selbst hat sich auch den jüdischen Riten untergeordnet. Er hat ein Leben der Unterordnung gelebt, obwohl er es eigentlich in allem besser wusste. Und die haben bestimmt, seine Eltern haben einen Haufen Fehler in der Erziehung gemacht, bestimmt, auch wenn sie es vielleicht insgesamt ganz gut hingekriegt haben. Der Staat, meine Güte, römisches Reich, schlag die Hände übereinander zusammen, Sklaverei geht ja gar nicht, ich bin Gottes Sohn, ich weiß es besser. Die Juden, naja, also wie die Sabbatfrage interpretieren, gut, da war er manchmal dann Gott gehorsamer als den Menschen. Aber man muss doch tatsächlich sagen, dass Jesus das sehr viel besser hingekriegt hat als ich und ich glaube auch als du. Jesus hing am Kreuz und hat gerufen, es ist vollbracht. Und bevor er gestorben ist, hat er gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die haben ihn gekreuzigt als Gotteslästerer, Gottes Sohn. Und er hat am Schluss gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich hätte gesagt, so, jetzt ist es vollbracht, das habt ihr jetzt davon und die ihr mich gekreuzigt habt, euch werde ich es noch zeigen, weil ich hatte recht und das werdet ihr alle noch mitbekommen, ganz am Schluss und dann werdet ihr dafür bezahlen. So, das wäre ungefähr die Einstellung gewesen, die ich von meiner Natur aus habe. Ich weiß, ihr seid alle nicht so schlimm wie ich. Nebenbei bemerkt, ich habe das Thema Sklaven und Herren bekommen. Anderle hat gemeint, kannst du predigen? Habe ich gesagt, ja. Meinte er, ist Sklaven und Herren, das passt ja zu dir. Das Gleiche habe ich dann gestern nochmal gehört. Ich weiß nicht warum. Aber tatsächlich bin ich von meiner Natur aus schon so, dass ich gerne Recht habe. Und auch bei meinem Arbeitgeber. Und das ist ein Grund, warum ich so kämpfe mit diesem Respektieren und meinem Chef Ehre entgegenbringen. Weil ich habe manchmal auch recht. Ich sag das dann auch gern. Aber eigentlich wäre es richtig, nicht zu sagen, habe ich doch recht gehabt, sondern eher mal runterzuschlucken. Ich hatte gerade diese Woche wieder eine Situation, wo ich recht hatte, mein Chef nicht. Ich habe es nicht fertiggebracht, ihnen das nicht mitzuteilen. Ich habe in dem Moment an Jesus gedacht. Mir war bewusst, okay, Jesus, du hast es ihnen nicht aufs Butterbrot geschmiert, dass du recht hattest. Und obwohl ich Jesus vor Augen hatte, habe ich es nicht fertig gekriegt, das runterzuschlucken. Habe ich es nicht fertig gekriegt, mich hinten anzustellen. Habe ich es nicht fertig gekriegt, mich selbst zu verleugnen, weil es mir so wichtig war, zu zeigen, und ihn wissen zu lassen, dass er im Unrecht ist und ich Recht habe. Und da brauche ich noch extrem viel Heiligung. Da brauche ich noch extrem viel Veränderung, dass Gott an mir arbeitet. Ich hoffe, um euch sieht es nicht so schlimm aus wie um mich. Aber bei mir ist da echt noch einiges zu tun. Wenn wir uns Menschen unterordnen, bedeutet es nicht, dass wir einen geringeren Wert als Menschen bekommen. Dein Wert reduziert sich nicht, wenn du nicht dein Recht vorne anstellst. Dein Wert reduziert sich nicht, wenn du dich unterordnest. Wenn du dich Menschen unterordnest, dann zeigst du, dass dein Mensch nicht durch Menschen definiert wird, dein Wert wird nicht durch Menschen definiert, sondern deine Anerkennung kommt von Gott. Es ist dir nicht so wichtig, ob alle anderen wissen, dass du recht hast. Es ist dir nicht so wichtig, alle anderen wissen, dass du alles gut machst, sondern du weißt, dass Gott weiß, wie es um dich aussieht und das genügt dir. Das ist Demut. Gott spricht aber, oder beziehungsweise Paulus spricht nicht nur zu den Arbeitnehmern in diesem Abschnitt, sondern auch zu den Arbeitgebern. Und auch hier hat er was zu sagen. Nämlich zu den Arbeitgebern sagt er eigentlich, behandle deine Arbeitnehmer genauso, wie du es von ihnen erwartest. Sprich, das Gleiche, was ich eben so ausführlich ausgeführt habe für die Arbeitnehmer, gilt auch für dich als Arbeitgeber. Du solltest dich nicht höher achten. Du solltest nicht respektlos mit deinen Mitarbeitern umgehen. Behandle deine Angestellten so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Denn Jesus, dein Herr, behandelt dich auch liebevoll. Wir schauen auf Jesus, wenn wir miteinander umgehen. Lass deine Angestellten nicht Arbeiten machen, für die du dir selbst zu fein bist. Wo du sagst, das habe ich nicht mehr nötig. Ich habe studiert, das können die machen. Natürlich gibt es Aufgabenverteilung und so funktioniert das auch. Aber sei dir nicht zu fein für die Dinge, die deine Angestellten machen. Denn Jesus verlangt auch nichts von dir, wozu er nicht selbst bereit war, es zu tun. Er hat noch nie was von dir verlangt, wo er gesagt hat, das machst jetzt du, ich bin Gott, das habe ich nicht nötig, das ist jetzt schon dein Job. Dann sagt Paulus, ihr Chefs, ihr sollt nicht führen durch Herrschen. Ihr sollt eure Macht, eure Autoritätsposition nicht missbrauchen, das ist nicht in Ordnung. Denn Jesus führt euch auch in Weisheit und Liebe und drückt nicht den Daumen auf euch, damit ihr tut, was er will. Und als Chef, halte dich nicht für was Höheres, für was Besseres als deine Angestellten. Selbst wenn jemand denkt, ah ja, der Herr Doktor oder hier der Herr Firmenleiter oder was man alles für ein Herr oder eine Frau sein kann, der hat es ja schon ganz schön weit gebracht. Boah, also Hut ab. Selbst wenn es Menschen mit dir machen, dass sie dir eine höhere Position geben, vor Gott hast du die gleiche Position wie die Reinigungsfachkraft in deinem Büro. Kein Unterschied, keine Stellung. Wenn wir miteinander arbeiten, dann sollen wir uns gegeneinander unterordnen. Der eine achtet den anderen höher als sich selbst und du ordnest dich dem anderen unter. Und nur so kann das funktionieren. Ich habe letztens mit einer lieben Freundin hier aus der Gemeinde gesprochen und sie hat einen Satz gesagt, den ich mir gemerkt habe. Und sie hat gesagt, ich glaube an das Prinzip von Leitung und Unterordnung. Karin, das war echt ein Satz, der mir seither wirklich nicht mehr aus dem Kopf rausgeht. Und an dieses Prinzip glaube ich auch, weil ich glaube, dass es ein göttliches Prinzip ist. Das Prinzip von Leitung und Unterordnung. Und das finden wir nicht nur am Arbeitsplatz, das finden wir in ganz vielen Beziehungen. Das finden wir nicht nur zwischen Chef und Angestellter, sondern das finden wir auch zwischen Kindern und ihren Eltern. Darüber hören wir noch eine Predigt. Das finden wir auch zwischen Ehefrau und Ehemann. Darüber haben Anderlee und Jesse vor 3 Wochen, glaube ich, gepredigt. Das finden wir aber auch in der Gemeinde zwischen, ich sage jetzt mal, Schäfchen und Leitern. Es liegt ein Segen darauf, sich unterzuordnen. Jesus hat sich untergeordnet und er segnet es, wenn wir es ihm nachmachen und nicht auf unser eigenes Ding pochen. Deshalb Meine Aufforderung für euch, also ich fühle mich herausgefordert sehr, seitdem ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, die ganze Woche schon, erlebe ich mein Versagen. Zum einen möchte ich sagen, es gibt Gnade, auch wenn ihr es nicht schafft, euch selbst hinten anzustellen, den Chef höher zu achten als euch selbst. Das ist nicht aller Tage Abend, aber nehmt es nicht auf die leichte Schulter, sondern lasst euch da wirklich weiter von Gott verändern. Schaut auf Jesus in diesem Moment, wo ihr selbst kämpft. Ich will jetzt aber sagen, dass ich recht habe. Und macht euch bewusst, Jesus hat nicht gesagt, dass er recht hat. Und deshalb nehmt von mir noch eine Frage zum Selbsttest mit. Ich muss sie hier ablesen. Für euch Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wenn ihr diese Woche an der Uni, am Arbeitsplatz, wo auch immer seid, dann frage dich selbst, entspricht mein Verhalten meinem Chef gegenüber dem Verhalten, das Jesus mir entgegengebracht hat? Vergleicht das mal. Ich verhalte mich gerade so, entspricht es dem, wie Jesus sich mir gegenüber verhalten hat? Und genauso für die Arbeitgeber, entspricht mein Verhalten meinen Mitarbeitern gegenüber dem Verhalten, das Jesus mir entgegengebracht hat? Und ich glaube, wenn man sich das fragt, das ist zwar eine sehr offene und unkonkrete Frage, aber ich glaube, wenn man sich das fragt in einer gewissen Situation, wird einem ziemlich schnell bewusst, ob man auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg ist. Und dann möchte ich euch auffordern, wirklich erstmal runterkommen, über Jesus nachdenken, 5 Minuten warten und dann die Handlung nochmal überdenken. Das kann manchmal Wunder wirken. Ich möchte am Schluss noch beten. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns in deinem Wort zeigst, wie groß du bist, wie mächtig du bist, wie liebend du bist, wie erbarmend du bist, wie gnädig du bist. Ich danke dir, dass wir dich kennenlernen durch dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort uns auch ganz praktische Hilfen gibt und ganz praktische Hinweise dort, wo wir denken, ja, wir lieben dich doch schon und wir ehren dich und wir haben deine Gnade verstanden. Jetzt müsste doch alles automatisch funktionieren aus Liebe zu dir. Und trotzdem sehen wir oftmals, haben wir Hänger und es funktioniert doch nicht so, wie es sein soll. Und ich danke dir, dass dein Wort uns da wirklich wieder auf den richtigen Weg zurückbringt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, mach du uns das diese Woche bewusst in den vielen einzelnen Situationen, in denen wir stecken, dass wir wirklich uns hinterfragen, ist es eine Haltung der Reife, eine Haltung aus Liebe zu dir oder ist mir gerade mein eigenes Ich und ich selbst wichtiger als alles andere? Ich danke dir, dass du uns liebst und dass du uns Gnade schenkst und dass du und deine Liebe uns befähigen, die Dinge zu tun, die du von uns möchtest. Amen.